Herzlich willkommen zum Office 365 Entwicklungskurs für Anfänger. Mein Name ist Oliver Scheer und ich möchte Ihnen in diesem Video einen Überblick über Office 365 und die Add-ins geben. Das ist unsere Agenda für die nächsten Minuten. Kurze Einführung in 365, einige Szenarien, Arten von Apps und Add-ins, die es gibt, die Werkzeuge, mit denen man arbeitet, erste Schritte mit dem Portal. Office-Add-ins im Allgemeinen, SharePoint-Add-ins, welche Möglichkeiten gibt es dort, Windows-Apps und Office 365. Zum Schluss zeige ich Ihnen kurz, wie man im Store die Anwendung nachher auch verteilen kann. Kommen wir zum ersten Teil, Einführungen Office 365. Office 365 ist einer der am schnellsten wachsenden Geschäftsbereiche bei uns, bei Microsoft. Und demzufolge ist es auch sehr wichtig, sich dort mit umfassendem Material gut aufzustellen. Das haben wir natürlich und ein Teil davon ist natürlich dieser Kurs. Selbst Satya Nadella sagt, dass es die meist strategische Entwicklerbereich ist und das sehen wir genauso. Deswegen lernen wir jetzt fleißig Office 365 und wie man da Sachen entwickelt. Vielleicht um das Ganze zu untermauern, es gibt 1,2 Milliarden User, die Office 365 oder eine Form davon verwenden. 100 Millionen Downloads der Mobile Apps ist in den letzten Monaten geschehen. Jeder Office-User verbringt ca. 2 bis 3 Stunden pro Tag in Office-Apps. 850 Millionen Meetings pro Monat werden mit Hilfe von Office organisiert und über 4 Trillionen gesendete E-Mails werden mit Office 365 gesendet. Und der Speicher, der dazu verwendet wird, liegt bei ungefähr 470 Petabyte Speicher. Wie viel das auch in Bits und Bytes genau ist, das möchte ich gar nicht genau wissen. Nun, Office 365, extrem wichtig und extrem spannender Bereich. Nur die Frage ist, wo kann man das am besten einsetzen? Dazu habe ich einige Szenarien bereitgestellt und die wir kurz besprechen werden, um Ihnen einen Einblick zu geben, wo das Ganze praktisch sein kann. Die Firma Sage nutzt dies als Erweiterung für Outlook. Und zwar werden innerhalb von Outlook E-Mails direkt kontextspezifische Features angeboten und man muss eigentlich nicht Outlook oder Outlook.com verlassen, um Funktionen auf einer E-Mail auszuführen, zum Beispiel einen Kundenauftrag anzulegen und ähnliches. Auch in Excel werden Aufgabenbereiche und Inhalts-Add-ins verwendet, um eben interne Berechnungen leichter zu machen, dem Sachbearbeiter bessere Funktionen zur Verfügung zu stellen, als Excel das generisch kann. Paul Everywhere ist ein anderes Beispiel, was Outlook-Erweiterungen geschrieben hat, um dort direkt Umfragen machen zu können innerhalb dieser PowerPoint-Datei und auch diese Daten direkt aus einem Web-API auslesen zu können und das direkt live anzeigen zu können. Das eignet sich sehr gut, um während eines Vortrags beispielsweise Umfragen machen zu können. DocuSign ist ein weltweiter Standardanbieter für digitales Transaktionsmanagement. Bedeutet, dass man dort Unterschriften unter Dokumente setzen kann und soll, damit diese rechtsverbindlich sind. DocuSign benutzt dazu auch Outlook-Context-Add-ins, um eben diese in E-Mails direkt dazu zu nutzen, um E-Mails eben zu digital zu unterschreiben, so wie es die rechtlichen Vorgegebenheiten bei DocuSign vorsehen. Auch in Word und SharePoint wird dieser Mechanismus verwendet, um eben Signaturen unter Dokumente zu setzen und auch eine OneDrive-API-Integration ist dort vorgesehen. Zoho ist ein Anbieter von einem CRM-System, was es einfach erlaubt, Informationen in Kalendern und Kontakte zu übertragen. Und auch hier werden die Kontakt-APIs und Context-Add-ins, also Inhalts-Add-ins, verwendet. Und das aus äußerst schicke Art und Weise. Ein weiteres Beispiel ist Du. Du integriert sein kleines Startup, was cloudbasiert Meetings und Planungsanwendungen zur Verfügung stellt, so ähnlich wie Google Docs oder auch Microsoft selber. Und diese werden jetzt hier in diesem Falle verbunden mit Office 365 APIs und das auf wunderschöne Art und Weise anders visualisiert. Sie integrieren sich in Kalenderfunktionen, OneNote-Integration und einiges. einiges mehr und entwickeln auch gerade eine Windows 10 App passend dazu. Last but not least, Pickit.me ist ein globaler Anbieter von Fotos, der individuelle oder Unternehmen dazu animieren möchte, Fotos von ihrem Portal zu integrieren. Und dazu gibt es Add-ins für PowerPoint, Sway, OneDrive und auch für die verschiedenen Plattformen wie iOS, Android und Windows 10 stehen dort auch Apps entsprechend zur Verfügung. Nun, wenn wir über Apps oder Add-ins sprechen, dann möchte ich kurz darauf eingehen, welche Arten von Office 365 App es im Detail gibt. Da gibt es nämlich einige und auch die Vergangenheit ist voll von verschiedenen Technologien, die Microsoft dort herausgebracht hat. Vielleicht ein kleiner Rückblick. In den frühen 90er Jahren gab es die klassischen Anwendungen und da hat man mit Visual Basic for Applications die Anwendungen erweitert. Nun, in den 2000ern kamen noch andere Services hinzu, wie Lync, Exchange, SharePoint und ähnliches. Und da gab es diverseste Modelle und auch die Programmiersprache .NET hat es erlaubt, eben solche Integrationen zu entwickeln. Und das Ganze war alles dann immer noch COM-lastig und durchaus auf plattformabhängigen Programmiersystemen eingeschworen und jetzt in den letzten Jahren ist es halt sehr stark Richtung Open Standards gegangen, wo auch von anderen Plattformen, iOS, Android, Web, auf eben solche Dokumente und die Inhalte zugegriffen werden sollen. Und demzufolge ist das eine Technologiereise von uns. Das heißt nicht, dass die alten Technologien plötzlich nicht mehr funktionieren, das tun sie nach wie vor. Nichtsdestotrotz haben wir auch ein weiteres neues Verfahren halt eben angeboten oder bieten es an, um eben auch in den aktuellen Umgebungen zu entwickeln. Nun, unsere Vision ist es, dass halt jeder Office-Arbeiter von jedem Rechner der Welt über jede Technologie auf seine Daten zugreifen kann. Jeder von überall mit allen Geräten, allen Technologien. Und das ist so recht vereinfacht. Im Detail ist das ein hochkomplexes System, aber wir arbeiten daran, das unglaublich leicht zu machen. Und in den folgenden Videos und Kursen werden Sie dazu noch sehr, sehr viel lernen und sehen, dass es sehr einfach ist, in bestehende Systeme zu integrieren, egal mit welcher Technologie. Nun, Office an sich, die klassischen Office-Anwendungen, lassen sich mit sogenannten Add-ins wunderbar erweitern. Das sind zum Beispiel Contextual Panes oder Elemente, die im Kontext eines Dokumentes laufen. Im Aufgabenbereich oder Task Pane kann man Zusatzfunktionen zu Dokumenten anbieten. Aber auch in dem Dokumenten selber kann man Embedded Content oder eingebetteter Content anzeigen und damit die Office-Funktionalität stark erweitern. Das Ganze in HTML und JavaScript entwickelt und möglichst responsiv mit ordentlichen adaptiven Techniken ist es dann möglich, das auf dem Desktop, im Web, auf Tablets und auf Telefon auch zu verwenden. Und das Ganze erlaubt es dann tatsächlich Office-Funktionalitäten zu erweitern, bestimmte individuelle Kundenlösungen zu implementieren. SharePoint-Add-ins basieren auf SharePoint-Erweiterungen, die man im Vollbildmodus machen kann, die man in Teilen als Webparts machen kann und auch die UI von SharePoint, zum Beispiel die Ribbons, wunderbar erweitern kann. Das Ganze basiert dann auf Webtechnologien pur. SharePoint ist im Web geboren worden und verwendet dort sehr intensiv eben Webtechnologien, HTML und JavaScript. Und das erlaubt es uns dann auch eben auch auf verschiedenen Plattformen verfügbar zu sein. Baut man nun eigene Anwendungen, ohne direkt auf spezielle Angebote von Microsoft einzugehen und möchte nur die APIs dahinter verwenden, dort gibt es dann durchaus auch die Möglichkeit, die Unified API Endpunkte zu verwenden, wie es erlauben, über Graph-Technologie eben Microsoft Office 365 APIs direkt zu benutzen. Dadurch hat man eine konsistente Plattform im Background und erlaubt einem Zugriff von allen Devices dieser Welt. Nun, mit welchen Werkzeugen arbeitet man dort am besten? Da gibt es diverseste Optionen. Die eine wäre Visual Studio, ist eine sehr gute Entwicklungsumgebung mit vollständigem Support des Debuggens, sehr vielen Vorlagen und erzeugt auch am Ende das Add-in und auch das Manifest zum vollständigen Deployen der Anwendung. Es erlaubt sowohl das kleinseitige Entwickeln von Desktop- wie auch Webprojekten und auch Serverprojekten. Das ist im Prinzip das Riesentool für eigentlich alles. Dort sehen wir jetzt mal ein Beispiel, wie hier sehen wir, wie ein Projekt in Visual Studio angelegt wird. Ich gehe einfach auf Office-Lösungen im neuen Projektvorlagen und suche dort nach Apps für Office. Das wird in Zukunft Add-ins für Office heißen. Da haben wir eine kleine Namensänderung gemacht und möchte eine kleine Bildersuche implementieren. Und Visual Studio legt mir das ganze Projekt entsprechend an. Ich möchte jetzt noch sagen, dass es eine Taskpane oder Aufgabenbereich ist für Excel, PowerPoint, Project und Word. Und dann erzeugt er mir eben dieses Lösung oder Solution. Zwei Unterprojekte sind dort drin. Und wenn ich das Ganze jetzt einfach mir mal anschaue, das ist purer HTML-Code, der sehr einfach und standardkonform genutzt wird. In der Anwendung habe ich jetzt noch nicht viel geändert. Ich möchte die jetzt einfach so starten, wie sie aus der Vorlage herausgekommen ist, und um zu zeigen, was direkt schon dort ist in der Projektvorlage. Es wird Excel automatisch gestartet, je nachdem, was man möchte, wird Excel oder andere Sachen direkt editiert. Ich tippe in eine Excel-Zelle einfach was ein und sehe auf der rechten Seite eben mein Add-in. Und dieses Add-in kann aus der aktuellen Selektion sich eben Daten herausladen und diese anzeigen und darauf basierend etwas machen. Es ist ein sehr, sehr einfacher Weg, um jetzt mal auf Inhalte zuzugreifen. Das kann solche Anwendungen aus dem Stand. Und um das nun in anderen Office-Produkten zu testen, braucht man einfach nur umschalten. Jetzt mache ich hier eine kleine Anpassung und füge hier einfach eine UI rein für das Suchen von Bildern auf Flickr. Und hier kann man einfach einen Text eingeben, also ein ganz HTML geschrieben, schreibe ich dort Text eingeben und drücke den Button. Get Data from Selection holt mir im Prinzip die Selektion, die ich gerade gemacht habe. Und der Div-ID Images-Bereich sorgt dafür, dass ich ein Feld habe, wo ich die Bilder nachher reinpflegen kann. In der Home JS-Datei, die passend eben entsprechend zum HTML passt und dort eingebunden wurde, mache ich per jQuery einen Event-Händler, der per Klick eben die Funktion Get Data from Selection aufruft. Dort verwende ich dann office.context.document.getSelectData, um herauszukriegen, welcher Text gerade selektiert ist, und dann lese ich den Wert und sage einfach: Jetzt möchte ich gerne die Images anzeigen aus dem Ergebnis, das zurückgeliefert wurde. Nun, die Methode Function Show Images muss ich noch entwickeln. Paste ich im Prinzip hier jetzt einfach mal ganz kurz rein. Die leert den Div-Bereich Images und trägt einige Parameter ein, die ich für die Abfrage gegen die Flickr-API einfach nutzen kann. Und diese Das API liefert mir ein Array zurück von Elementen, die ich jetzt einfach per Append also hinzufüge in diesen Div-Container. Nun, diese Anwendung jetzt nochmal in Excel gestartet, erlaubt es mir sehr einfach, eben eine Bildersuche basierend auf der aktuellen Selektion auszuführen. Ich suche jetzt beispielsweise nach U2 und dann drücke ich den Button und kriege von der Flickr-API entsprechende Bilder zurück. Das gleiche jetzt auch nochmal für Coldplay oder aber auch für Metallica an dieser Stelle. Und die API von Flickr hat entsprechende Bilder halt hinterlegt, beziehungsweise dort werden sehr viele Bilder hochgeladen. Und ja, das wäre quasi mein erstes Excel-Plugin, was es mir erlaubt, Bilder zu suchen bei Flickr. Das Ganze funktioniert auch in anderen Anwendungen, wie beispielsweise Office Word, Office PowerPoint und Outlook und Excel, auch selbstverständlich. Nun, Die Visual Studio Variante. Visual Studio 2015, die Community Edition, lässt sich über diesen Link visualstudio.com herunterladen. Das kostenfrei. Eine weitere Option zum Entwickeln von Office 365 Add-ins, besonders online, ist Napa. Das ist eine im Browser Web UI zum Entwickeln von clientseitigen Office 365 Add-ins. Es ist sehr einfach und benutzt entweder Office 365 oder OneDrive als Dateispeicher und bietet auch dort IntelliSense für JavaScript und HTML und erlaubt es auch direkt dort produktiv die Anwendung zu exportieren. Allerdings hat man keinen vollständigen Zugriff auf das Add-in-Manifest, das für die Konfiguration zuständig ist. Das ist etwas eingeschränkt, dort zu konfigurieren. Wir sehen hier die napacloudapp.com. Darüber kann man auf diese Webseite zugreifen und auch dort direkt editieren. Das geschieht jetzt. Ich möchte jetzt einfach eine Content-Add-in für Office-Anwendung oder eine Task-Pane-Anwendung erstellen. Gebe dem Ganzen einen Namen, nenne das zum Beispiel Bildersuche und erzeuge dort ein leeres Projekt. Im Prinzip das gleiche Projekt wie gerade. Und auch hier sehe ich einen webseitenbasierten Editor, der es mir erlaubt, hier die entsprechenden Dokumente zu editieren. Und auch hier lösche ich einfach mal die Bereich raus und paste dort die gleichen Informationen rein wie in der anderen Variante. Natürlich kann ich auch das Projekt, was ich eben geschrieben habe, direkt deployen. Aber einfach nur der Veranschaulichung hier mache ich das gleiche mit der Flickr-Bildersuche auch hier. Auch hier einfach ja, im HTML direkt editieren, Text selektieren und drücke hier den Button, dann das UI. Die Business-Logik dahinter werde man am besten in der JS-Datei implementieren. Auch dort einfach per Copy und Paste die aktuell bestehenden Sachen rausnehmen, beziehungsweise wenn Text selektiert wurde, diesen auch in diese Methode, über die Methode Show Images einfach laden zu können oder anzeigen zu können. Auch hier hat man IntelliSense, so dass man nicht immer alles wissen muss, sondern per Dot oder Punkt auch Vorschläge für Funktionen angeboten bekommt. Die Methode Show Images paste ich jetzt hier an dieser Stelle rein. Kleiner Trick an dieser Stelle: der Editor, da muss man auf Elemente draufklicken, damit der Cursor bewegt werden kann und nicht in einen White Space. Und das funktioniert aus einem bestimmten Grund nicht direkt, wenn man einen Fokus verloren hat. Nun hier die gleichen Methoden, absolut eins zu eins das gleiche, komplett Web-Browser unabhängig und überall nutzbar. Ich habe jetzt hier den Edge benutzt, allerdings kann man auch Chrome, Google, Firefox und ähnliches verwenden. Nun, die Anwendung startet man hier auch. Das Projekt wird jetzt auf OneDrive gespeichert und kann man hier direkt starten im Fenster und man kann dort im OneDrive Excel Online am einfachsten ausprobieren. Die Anwendung einfach mal testen. Allerdings ist sie hier deployed worden und das Plugin muss erstmal bestätigt werden und auch hier editiert man nicht immer sofort, aber hier kann ich jetzt auch einfach eintippen und finde dann auch dort meine Ergebnisse auf Flickr und ähnliches. Nun, das war NAPA, Entwicklungsumgebung für Online. Ein weiteres Tool, was sehr interessant ist und auf jeden Fall sich angeschaut werden sollte, ist die Office UI Fabric. Die UI Fabric ist im Prinzip ein Open Source Projekt für unsere Office-Entwicklertruppe, die eben das ganze Design in CSS implementiert hat, um damit ein ordentliches Look and Feel für Frontends, die sie entwickeln, darstellen zu können. Es kümmert sich um Schriften, Farben, Symbole, Animationen und Grid-Layouts und auch um die Lokalisierung ist es bemüht und hilft einem wirklich dabei, sich auf die Entwicklung und nicht auf das Design zu konzentrieren. einige Beispiele, wie das aussehen kann für die Office UI Fabric. Man hat dort direkt ein professionelles Layout und man braucht sich nicht darum kümmern, dass das alles schön aussieht, weil auch gerade wenn man so Farbschemen ändert, was die Office-User oft tun, dann wird diese Farbschemenänderung auch dort über die UI-Fabric mit eingebracht. Wir verwenden das bei uns auch sehr intern, sehr intensiv in diversesten Produkten, weil die ja durchaus sehr umfangreich werden, aber immer noch das gleiche Look and Feel haben sollen, wird auch hier immer versucht, auf ein zentrales Design-Element zurückzugreifen. Die Verwendung ist sehr, sehr einfach. Man verlinkt einfach die Style Sheets und die Komponenten als Link im Head vom HTML-Element und wenn man möchte und die Komponenten verwendet, dann kann man das per JSON-jQuery-Datei einbinden und ja, danach hat man im Prinzip alle Funktionalitäten da. Das Ganze ist sehr interessant und spannend und liegt auch auf GitHub als offizielles Open Source Projekt von Microsoft. github.com/office-dev/office-ui-fabric findet man die ganzen Sachen. Nun, möchte man mit Office 365 entwickeln, dann muss man sich auch mit dem Office 365 Portal beschäftigen und nicht jeder hat unbedingt einen Account. Der erste Schritt ist, halt sich einen Account zu besorgen. Das geht relativ einfach und zwar über dev.office.com. Dort gibt es dann einen Sign-in-Button und dieser Sign-in-Button erlaubt es mir eigentlich, dass ich sofort einen Account habe, der für eine gewisse Zeit gültig ist und gibt mir eine Entwicklerlizenz. Danach kann ich über portal.office.com auf mein administratives Portal zugreifen. Und das ist sehr, sehr einfach und sehr, ja, typisch Office. Ich kann mein eigenes Profil hier bearbeiten und editieren. Ich habe hier schon mal mein Bild eingefügt. Ich habe die Adresse oliver@theoliveronmicrosoft.com und kann hier generelle Office 365 Einstellungen tätigen. Wie zum Beispiel Designvorgaben machen, welche Startseite gewählt wird und ähnliches. Ich bin jetzt der Administrator von dem Portal. Ich habe auch hier die Möglichkeit, über noch ein sehr intensives, umfassendes Administratorportal sehr viele Sachen zu konfigurieren. Hier sehen wir vielleicht mal die ganz normale Optik und was auch ein schönes Gimmick geworden ist. Ich kann dort auf diese auf die Punkte drücken und das Ganze, die Größen noch ändern, wie man es von Windows her kennt. Da haben sich die Entwickler so einen Spaß erlaubt und das Ganze ist natürlich halt aus unserem Hause stammt und gehört auch zur Microsoft-Familie und auch damit zum Microsoft Design. Und ich kann auch die Kacheln verschieben oder aber auch in anderen Fenstern starten. Nun, jetzt einfach mal auf Outlook.com gedrückt, dann sieht man dort einfach die Postfächer, Postfachinformationen oder den ganz normalen Kalender und habe dort wunderbare Funktionalitäten. Das ist auch interessant für kleine Familien oder Unternehmen, die eben so diese Administration haben wollen für ihre Mitglieder, sei es Familie oder Kollegen. Man kann alles webseitenbasiert administrieren. Man kann selbst Skype und Telefonnummer neu dort einfach integrieren. Ich kann auch hier einfach mal ein online ein Office 365 Excel-Dokument erzeugen, was auch einfach nur Excel wirklich entspricht und sehr, sehr funktional ist. Nun, um eben mein Office 365 zu verwalten, habe ich auch eine Kachel, die Admin Center heißt. Und darin befinden sich alle wichtigen Elemente, die Geräteverwaltung, die Lizenzverwaltung, die Kontakte, das Profil des Unternehmens und. Und ich kann hier an dieser Stelle auch Apps entwickeln und mir anschauen, was es neu in dieser Version gibt. Office 365 wird kontinuierlich weiterentwickelt und man als Office 365-Kunde hat man ständig auch die Updates automatisch mit drin und wir kümmern uns um ja, das dahinter. Sie brauchen sich nicht mehr viel drum kümmern. Ich kann ja auch meine Adressen oder mein Firmenprofil editieren oder aber auch meine Benutzer pflegen, die das System hat. Und dort zusätzliche reinbringen und neue E-Mail-Adressen mir anlegen. Sehr, sehr, sehr viel. Jetzt habe ich hier meine Familie mal reingebracht und die hat automatisch entsprechende Adressen in dieser Settings. Allerdings ist das ein Test-Account, kein vollwertiger Account. Das bedeutet, dass man das da nicht übertreiben sollte. Es ist auch nicht der schnellste Server, den man dort bekommt. Was dort hinter an Funktionalitäten ist, ist zum Entwickeln und nicht für den Produktiveinsatz in diesem Szenario. Nichtsdestotrotz, wenn Sie das Ganze als ja, fürs Unternehmen benutzen, haben Sie dort auch entsprechend vollen Support, volle Leistung und ja, keine Einschränkungen, was den einen Benutzer angeht. Sie können das auf X-Benutzer, auf die Nummer an Lizenzen ausdehnen, die Sie dann halt gekauft haben. Nun, das Portal ist extrem umfangreich und über das Dashboard erfahre ich halt die wichtigsten Punkte. Wo gibt es Fehler? Wo gibt es vielleicht Dienstprobleme und einiges mehr? Oder kann auch hier Apps einfach direkt hochladen? Das ist im Prinzip der Admin der Zukunft, der es ja, der Benutzerverwaltung betreibt. Nun, wo bekommt man Hilfe? Da gibt es unglaublich viele gute Quellen. Sie können Mitglied werden im Yammer.com-Netzwerk für IT-Pros, also yammer.com/IT-Pro-Network anmelden und dort gibt es umfangreiche Foren und ähnliches. Auch Stack Overflow ist äußerst populär und unsere Entwickler hören bei User Voice auf die Entwicklungswünsche, die Sie, User, haben an uns. Aber auch in unseren MSDN-Foren werden Sie geholfen. Nun, welche Arten von Office Add-ins gibt es? Schauen wir uns das mal an. Und zwar, was ist eigentlich ein Office Add-in? Es ist ganz genau genommen eine Webanwendung, die in Office-Anwendung gehostet wird. Das heißt, es ist im Prinzip eine Webseite, die in ihrer Anwendung ausgeführt wird und irgendwo liegen muss. Und das ist in der Regel ein Webserver, sei es Azure oder Ihr Server, ähnliches. Und das läuft inline oder innerhalb eines Dokumentes oder als Aufgabenbereich in einem Dokument, einer E-Mail oder einem Termin. Funktioniert in Office-Anwendungen wie Outlook, aber auch in Office-Anwendungen wie Outlook Web Access oder Excel Online, wie wir es eben schon gesehen haben. Läuft auch in mobilen Office-Clients, die auch auf iOS und Android verfügbar sind. Office Add-ins verwenden ausschließlich Webtechnologien wie HTML5, CSS3 für die Oberfläche und für die Logik oder auch für die UI, jQuery, wird JavaScript und jQuery verwendet und da haben die Add-ins lesenden und schreibenden Zugriff auf die Dokumente, falls der Entwickler das anfragt und der Benutzer das erlaubt. Und Add-ins können auch auf externe Webdienste im Internet oder im lokalen Netzwerk zugreifen. Nun, schauen wir uns mal ein paar Beispiele an. Wir sehen hier ein Office-Add-in von Salesforce, das einfach in einer E-Mail auf bestimmte Sachen reagiert und dann zusätzliche Funktionalitäten anbieten kann. Das Ganze mit Webstandards entwickelt. Office.js ist im Prinzip die Schnittstelle zwischen Office-Anwendung und der eigentlichen Webseite und erlaubt Zugriff auf diverse Funktionalitäten. Das Ganze wird zentral auf einem Webserver gehostet und nicht bei Office 365 direkt. Das Ergebnis dort explizit an, kann aber auch auf Ihrem Webserver liegen und ja, benötigt fast keinen Client-Footprint. Man muss einzig und allein in der Office-App oder in dem Dokument verweisen auf entsprechenden Link, aber das geschieht fast von alleine. Im Prinzip installiert man sich damit auf seinem Rechner nichts. Und läuft überall da, wo Office auch läuft. Und am Ende des Tages können Sie Ihre Lösung auch gerne im Office Store verkaufen. Dort gibt es schon sehr, sehr viele, unter anderem Salesforce oder PayPal und diverse mehr. Und welche Arten gibt es? Kontextuelle Mail-Add-ins, das sind im Prinzip basierend auf der Nachricht, wird geprüft, welches Admin gestartet werden kann. Das gilt für Outlook und Outlook Web Access. Taskpane oder Aufgabenbereich-Add-ins laufen neben Dokumenten und haben schreibenden oder lesenden und oder Zugriff und laufen in Word, Excel, PowerPoint, Project und aber auch in Outlook in Mails. Und Inhalts-Add-ins, die innerhalb eines Dokumentes laufen oder Add-in-Commands, die als die Ribbon unter anderem erweitern können und mit der man UI lose Task oder Add-ins direkt starten kann. Nun schauen wir uns mal die ersten an. Und zwar die kontextuellen Mail-Add-ins. Und diese, ja, können so aussehen, wie das Beispiel hier von Salesforce zeigt. Dort werden spezielle Informationen über die Personen, über bestimmte Personen angezeigt. Aber auch den Ort einer bestimmten Lokalität, wenn dort eine Adresse eingegeben wurde. Oder aber, wenn es dort Attachments drin gibt, werden diese auf bestimmte Art und Weise angezeigt. Vielleicht hat man auch speziellere Add-ins, die zum Beispiel in der Cloud gehostet sind oder so, nicht wirklich geaddet sind. Nun, Aufgabenbereich Add-ins laufen eben neben den Dokumenten. Wie sehen diese aus? Die sind zum Beispiel auf der rechten Seite hier Pick at me zum Browsen von Fotos sehr, sehr einfach hier eingebunden. Und auch hier PayPal, eine PayPal-Integration in Excel, sehr einfach machbar, erlaubt es mir vielleicht direkte Zahlung vorzunehmen. Oder aber auch so ein Dictionary, ein Verweis oder ein Nachschlagewert in Word integriert, auch sehr einfach machbar. Oder aber in Outlook hier eine Integration von Uber, um eben entsprechend ja, sich Kontaktdaten für eine Fahrt geben zu lassen. Und zwar Content-Add-ins oder Inhalts-Add-ins erlaubt es dann in einer Anwendung direkt Erweiterungen durchzuführen, wie zum Beispiel spezielle Chart-Controls hier in Form von Bubbles oder ein Umfragetool wie eben das von Poll Everywhere oder aber ein spezielles Charting-Tool für Excel hier mit Kartenintegration. Add-in-Commands sind Erweiterungen der Ribbon oben, die man integriert nutzen kann, dort zusätzliche Funktionen einbauen kann oder Add-ins starten kann. Hier als Beispiel Evernote und PayPal. Nun, schauen wir uns das Ganze mal in einem Beispiel an. Unser erstes Office-Add-in. Und wir sind hier in Visual Studio. In Visual Studio lege ich einfach mal ein neues Projekt an. Und das ist ein Add-in für Office. Und das benenne ich jetzt einfach mal um in Filmzitate. Diese Filmzitate sollen mir nachher einfach in diversesten Office-Anwendungen als Taskpane oder Aufgabenbereichs-Apps zur Verfügung stellen. Und ich wähle jetzt aus, dass das in Excel, PowerPoint, Project und Word der Fall sein soll. Dann wird mir dieses Projekt angelegt. Das besteht im konkreten Fall aus zwei Projekten, der Webseite und dem Definitionsdatei. Und das Ganze ist eine ganz, ganz einfache Anwendung. Wir schauen uns das auch mal hier an. Einfach als leere Anwendung in Excel wird mir hier rechts einfach Filmzitate angezeigt und dort das Standard-Content-Element einfach angezeigt. So, und da passiert nicht wirklich viel. Dort kann ich mir aus der aktuellen Selektion die Daten laden. Wenn ich da jetzt drauf drücke, dann ja, passiert sehr, sehr wenig. Schon das Projekt Filmzitate anschauen, dann sehen wir Office Desktop Client und man wird hier, kann hier wählen, dass man es auch auf einer in anderen Dokumenten machen möchte oder an anderen Browsern andere Szenarien testen will, weil man startet nicht nur eine Anwendung in einer Anwendung, sondern man hat eben die ganzen Office-Anwendungen zur Verfügung. Und jetzt schauen wir uns das einfach mal in PowerPoint an, zusätzlich neben Word jetzt gerade PowerPoint, da sieht es genauso aus. Und wie erwartet, funktioniert es in allen Anwendungen. Hallo Welt an dieser Stelle einfach mal. Das muss man in so ein Beispiel bringen. Wenn ich dort drauf drücke, Get Data from Selection, dann habe ich dort unten einen Bereich, der mir das anzeigt. Nun, dieses Projekt ist ein ganz normales webseitenbasiertes Projekt. Ich habe die Möglichkeit, das über das Manifest zu konfigurieren. Und das sieht dann so aus, dass ich hier zum einen erstmal einen kleinen Typo reinbringen kann, ein Space, und zwar Filmzitate als Displaynamen. Die Activation kann ich hier drüber konfigurieren. Wann soll es aktiviert werden und für welche Programme, Aufwärtsprogramme soll es verfügbar sein? Excel, PowerPoint, Project, das sind für mich die relevanten. Und dann schauen wir uns das Projekt selber nochmal im Detail an. Es besteht aus Webseiten, die nach einer bestimmten Struktur gemacht werden können. Und hier ist im Prinzip das die Webseite, die wir eben gesehen haben. Sie besteht aus drei Teilen, der HTML-Seite, diese ganz normale HTML-Seite. Diese bindet eben auch eine App, CSS und App.js-Datei ein, genauso wie die Home.cs und Home.js-Datei. Das sind die, die in dem Ordner liegen oder in dem drüber gelegenen Ordner. Das eine ist für die gesamte Anwendung, das andere ist nur für die Webseite. Das Ganze ist referenziert auf apps.for/office/microsoft.com/lib1/hosted/office.js. Das ist die Office.js-Datei und auch eine aktuelle Version von jQuery ist dort enthalten. Nun, hier ist der ganz normale Teil. Ich habe das Ganze mal ausgetauscht durch eine speziellere UI, und zwar drei Befehle in einer sogenannten Class vom Namen Toolbar. Da drin enthalten sind die Buttons zum Inhalt aus dem Dokument holen, ein Zitat laden und ein Zitat einfügen. Sehr, sehr einfach, und das Ganze wird in der JS-Datei im Prinzip verbunden. Beim Initialisieren nutze ich jQuery und die IDs, um eben Click-Events zu registrieren für die drei Buttons, die wir eben angelegt haben. Und get data from selection, get content und insert content sind halt drei Funktionen, die einfach mit Zitaten etwas halt umgehen. Die Funktion Command Get Content macht nichts anderes wie ein Zitat holen, nämlich mit Get Quote, und das in den Content Area Bereich, den ich definiert habe, einzufügen. Die Funktion Command Insert Content nimmt sich eben diesen Bereich, den ich ausgewählt habe oder das selektierte Quote Zitat und fügt das mit Set Selected Data Async eben entsprechend in das Dokument ein. Und dann gibt es noch die Methode getDataFromSelection. Die macht nichts anderes als den selektierten Bereich des Dokuments zu laden und mir in meine Add-ins zur Verfügung zu stellen. Und das starten wir jetzt mal und haben den Debugger direkt mit dran. Das starte ich jetzt mal in PowerPoint und rechts wird mein Filmzitate-Element geladen und ich befinde mich hier an einem Bereich und sagt Zitat laden und diverse berühmte Filmzitate habe ich dort hinterlegt und eins davon möchte ich gleich einfügen und gefällt mir nicht. Ja, dies ist nicht Vietnam, sondern Bowling. Das füge ich ein. In Quote befindet sich im Prinzip das Zitat. Das füge ich mit Office Context Document Set Selected Data Async ein. Und habe das dann direkt auch in meiner PowerPoint. Und ich kann mir jetzt auch einen Teil daraus wiederum selektieren. Und The Big Lebowski selektiere ich mir und das hole ich mir aus der PowerPoint wieder heraus und füge mir das dann in mein eigenes Add-in an einer bestimmten Stelle wieder rein. Das ist die Office.js und das ist relativ einfach, das Ganze zu machen. Das wird auch in den weiteren Videos dieses Kurses noch intensiver beschrieben. Das Ganze möchte ich nicht speichern. So schön ist die PowerPoint dann doch nicht. Das Ganze funktioniert natürlich auch in anderen Geschichten, auch in Word. Und um das Ganze mal ein bisschen anzupassen, kann ich jetzt noch das CSS-File anpassen, um es wirklich schöner zu machen. Hier empfiehlt es sich definitiv, einen Blick drauf zu werfen, dass die Office UI Fabric zu verwenden. Ich nehme jetzt mal Content Area als ID und für diese ID definiere ich mir jetzt einfach eine wunderschöne Schrift in einer hart typisierten Größe, was man nicht unbedingt so machen sollte. Und ganz wichtig hier an der Stelle, das nennt man den Comic Sans, einer Schriftart, die eigentlich verboten gehört oder nur für Dönerbuden benutzt werden darf. Nun, diese Schriftart verwende ich jetzt in Word und habe das Ganze designtechnisch etwas angepasst, nur um es zu demonstrieren, wie es geht. Ich sehe hier diverse Zitate. Und rechts wird es dargestellt im wunderschönen Comic Sans. Wenn es mir gefällt, füge ich das Zitat an einer bestimmten Stelle ein und an der aktuellen Cursor-Stelle und wähle ein neues Zitat, füge es ein und das Ganze sehr, sehr einfach. Nun, für die Steuerung benötigen wir, um das Ganze noch online zu bringen, eben das Portal office.com Dort gibt es einen Admin-Bereich. Dort kann man eine API erstellen. Bereich ist dort ausgewiesen, haben wir eben kurz gesehen. Und dann benötigt man noch eine Entwickler-Website, die wird einem mit angelegt. Dort kann man relativ einfach sagen, ich möchte ein neues Projekt hinzufügen, Add New Project. Und dann definiert man das Projekt, das man gerne hätte. Filmzitate, kann den Code dort einfügen oder aber auch hochladen und auch starten. Und dann wird die Anmeldung dort gestartet und man hat das gleiche Projekt auch dort an der Stelle. Eben ähnlich wie die Bildersuche. Das Ganze lässt sich auch automatisieren über die Publish-Funktionalität, wählt man ein Profil aus, postet das eventuell auf eine Azure-Webseite oder ähnliches, irgendwo muss es liegen und dann wird es relativ schnell automatisch gemacht. Und SharePoint-Add-ins ist ebenfalls sehr ähnlich. Dort gibt es verschiedene Arten von Apps, Full-Page-Add-ins, die Vollbildansichten von Webseiten erlauben und nicht nur kleine Add-in-Parts, also Web-Parts, wie man sie von früher kennt, und auch Kommandos, die die Ribbon erweitert oder auch zusätzliche SharePoint-Dialoge erstellt. Das sind vier Arten von sehr mächtigen Add-ins. Nun schauen wir uns das erste an. Das ist so eine Full-Page-Add-in-Geschichte, zum Beispiel von einem PDF-Publisher-Tool, das es mir erlaubt, eine Vollbild-Webseite zu designen und nicht den SharePoint Chrome zu verwenden, der sonst dort notwendig ist. Add-in-Parts sind kleine Web-Parts, die links unten zum Beispiel Wetter direkt anzeigen können und auch direkt als Feature in verschiedenste Webseiten integriert werden können und auch ja, eben über das App-Part-Element eingefügt werden kann. Und Add-in-Kommandos in die neue Ribbon, die erlauben es auch da, Funktionalitäten hinzuzufügen, wie GetTinyLink beispielsweise. GetTinyLink ist eine Funktion, die jetzt erst bei Klick drauf was macht, und das sehen wir dann einmal als jetzt hier in dem folgenden als SharePoint-Dialog wurde es implementiert. Eine URL. Die SharePoint-URLs sind ja nicht dafür bekannt, dass sie kurz sind, sondern hier ein Add-in, das GetTinyLink heißt, ist erlaubt, aus dieser langen eine kurze URL zu machen. Das ist ein weiteres Add-in, und zwar ein Dialog-Add-in. Das eine war gerade ein Command-Add-in und das andere ist ein Dixit-Add-in. Last but not least möchte man vielleicht gar nicht diese ganzen SharePoint- und Office-Add-ins schreiben, sondern eigene Apps, zum Beispiel für iOS, Android und Windows. Und hier am Beispiel von Windows-Apps wird mal die Integration gezeigt, wie sowas aussehen kann. Und dazu habe ich eine Office 365 Starter-App vom GitHub bekommen, vom Entwicklungsteam von Office 365. Das kann jeder verwenden. Und das ist eine ziemlich einfache Anwendung. Lädt man sich herunter. Und im ersten Schritt muss man quasi einen Connected Service hinzufügen. Und dieser Connected Service ist im Prinzip Office 365. Drücke ich nun da drauf, dann öffnet sich eben der Dialog und erlaubt es mir, eine Office 365 API-Integration in meine App zu machen. Und die muss ich ein bisschen konfigurieren, meine Domäne dort eintragen, die Oliver und Microsoft.com oder welcher auch immer das sein mag bei Ihnen. Und dann im nächsten Schritt zu konfigurieren. Möchte ich eine neue Azure AD App erzeugen? Ja, das geschieht hier sehr, sehr einfach. Und dann kriege ich eine ID und dann muss ich die Rechte vergeben. Read and write to your calendars, read your contacts, read your und sehr, sehr viele Rechte werden hier abgefragt, die aber auch nötig sind, um eben eine Anwendung zu schreiben, die maximal Möglichkeiten hat, aber auch maximal geschützt den User hinterlässt. Nun, nachdem ich hier nun alle Rechte vergeben habe, ich gebe der Anwendung jetzt an diesem Fall mal alle, bitte tun Sie das nicht zu Hause oder im Büro, werden diese Dienste verbunden mit meinem Projekt. Es werden einige Bibliotheken hinzugefügt und ich kriege noch eine Aufklärung darüber, wie diese Sachen jetzt funktionieren. Nun, dann starte ich die Anwendung einfach mal und dann werden Sie sehen, dass es eine recht schicke Anwendung ist. Diese Anwendung erlaubt es eben sehr schick auf all diese Funktionen zuzugreifen. Als allererstes muss man sich natürlich verbinden. Und dieses Office 365 Starter-Projekt hat diese Integration auch schon drin. Connect to Office 365. Drücke ich dort drauf, wird ein recht komplexer Prozess durchlaufen, der mir ein Token holt und eine Anmeldung macht. Und das Ganze auch sehr transparent mit einem entsprechenden Login-Provider, nämlich den von Microsoft jetzt an dieser Stelle, anbietet. Ich habe dort drauf gedrückt und Sign-In prüft jetzt, ob es einen aktuellen Benutzer gibt. Und ich steppe mich jetzt mal beispielhaft da durch, um zu zeigen, dass das recht aufwendig ist, aber durch das Beispiel sehr einfach gemacht wird. Man versucht halt eine Authentifizierung über Microsoft Graph und Graph.windows.net oder Graph.microsoft.net ist im Prinzip die Schnittstelle zur Kommunikation. Und jetzt gibt es eben noch keinen Graph-Client, der darauf zugreift und der wird erstmal geholt. Anschließend wird geprüft, ob es schon einen Authentifizierungskontext gibt. Wenn es den gibt, dann versuche mal das Token zu laden und dort mehr Informationen zu bekommen, wer der User denn wirklich ist. Dann versucht er das und ich melde mich an hier über den Microsoft Account Provider. Melde ich mich an und anschließend bekomme ich ein Token zurück. Und diese Login-Dialoge kennen Sie vielleicht, gibt es auch von anderen Anbietern. Sorgen halt dafür, dass man das nicht selber schreiben muss, aber auch durch diese immer gleiche UI gewährleistet wird und ein bisschen Vertrauen gesetzt wird für eben genau diesen Zweck. Nun, nachdem der Vorgang erfolgreich war, kann ich auf einige Informationen zugreifen, wie zum Beispiel auf die Unique ID des Users und welchen Provider er verwendet hat. Und das ist durchaus hilfreich. Ich sehe zum Beispiel, dass das der Oliver Scheer ist und ja, dass da diverseste Informationen hinterliegen. Und ich kann hier ganz normal, wie es gewohnt bin, im Schlüssel durchdebuggen und mir die einzelnen Werte anzeigen lassen. Nun, last but not least bin ich angemeldet und kann dann die diversesten Funktionalitäten ausprobieren. Und ich sehe oben zumindest meine Informationen. Das Bild wird an dieser Stelle nicht geladen, aber das ist jetzt auch nicht so wild. Das kann man vielleicht noch erweitern oder in der nächsten Version von dem Office Starter Project ist es mit drin. Nun, anschließend habe ich jetzt hier verschiedene Buttons, mit denen ich prüfen kann. Zum Beispiel meine Mails abzurufen. Wie funktioniert das eigentlich? Und das ist eine ziemlich nicht Outlook-konforme UI, sondern eher technische UI. Und zwar ist das eine ganz normale Liste, die es mir erlaubt, die verschiedensten E-Mails meines Postfaches zu prüfen. Ich kann aber auch, weil ich das Recht gegeben habe, eine Nachricht schicken. Test-E-Mail-Empfänger bin ich selber an der Stelle. Und ja, jetzt nicht meine Microsoft-Adresse, sondern meine Office 365 Test-Account-Adresse und auch hier dann noch einen ja, netten Text reinschreiben. Dann sende ich die E-Mail ab, die wird versendet und nach einem kurzen Moment muss ich einfach nochmal Get Mail machen in diesem Falle, weil ich nicht kontinuierlich nachfrage und sehe, dass die E-Mail-Adresse dort E-Mail angekommen ist. Und ein anderes Beispiel ist auch die Verwendung des Kalenders und hier auch ganz einfach erstmal das Laden aller Events und hier sehen wir, was ist eigentlich notwendig zum Laden der Daten. Ich prüfe, habe ich schon Events? Wenn nein, also erstmal habe ich schon Events geladen? Falls ja, dann clear die und jo, jetzt springe ich hier in so die diversesten Properties rein. So, habe ich Events? Wenn ja, dann clear die. Wenn ich Events, dann hole mir bitte alle Events asynchron aus dem Kalender und wenn er das getan hat, dazu prüfe ich erstmal, gibt es einen Authentifizierungsprovider, haben wir den schon geladen, ist der wirklich autorisiert und dann hol dir den Outlook-Client bitte, mit dem man direkt darauf zugreift. Dann nutze ich dann eine Liste der Ergebnisse. Die Ergebnisse werden hier per Link-Statement vom Exchange-Client me-calendar.events.order bei Starttermin geladen und dann füge ich die einfach in diese Liste ein. Und dann, wenn ich einen Detaileintrag haben möchte, kann ich mir hier noch den Detaileintrag eben laden und dann habe ich meine Liste vollständig mit Termin. Nun, abschließend wird mir das Ganze in dieser relativ schönen UI angezeigt. Breakpoint wäre jetzt gestern, damit ich auch wirklich rauskomme und dann sehe ich meine Termine, die ich noch habe. Und Termin Bill Gates, Tim Cook und Angela Merkel. Und ja, das sind so die üblichen Termine, die man als Microsoft-Mitarbeiter hat. Diese Anwendung erlaubt es mir dann auch mal zu testen, wie ich hier mit Dateien arbeite oder auch Kontakten arbeite. Aber das zu einem späteren Fall. Last but not least möchte man das Ganze ja auch noch in den Store bringen und deployen. Kleiner Teaser an dieser Stelle: Man kann das in den Office Store bringen, in den offiziellen, und verkaufen wie ganz normale Apps. Das ist für viele Anwendungen total hilfreich, für viele aber auch nicht, denn so Unternehmensanwendungen gehören nicht in den App Store. Unternehmensanwendungen, die für interne Dinge nur nutzbar sein sollen, die gehören in den, ja, eigentlich in den App-Katalog, und der befindet sich im Prinzip im SharePoint oder Office 365 Tenant, was man besitzt. Nun, dort gibt es natürlich dann auch, also für den im Store selber, die Möglichkeit, auch ein Seller-Dashboard zu haben, wo man die App erstmal validieren muss und auch Preise, Trials und ähnliches festlegt und die dann im Client gelauncht werden können. Oder man macht das Ganze intern direkt über IT-Projekte. Der Admin darf dann entscheiden, ob das in den App-Katalog kommt und damit auch im Corporate App-Katalog drin ist. Damit hat man einen sicheren Zugriff auf interne Apps, die zentral verwaltet ein Repository von internen Apps erlauben. Und damit lassen sich auch solche Apps direkt an Mitarbeiter verteilen. Nun, das war jetzt erstmal der Einsteigerkurs Einführung in Office 365. Ich habe Ihnen einige Szenarien gezeigt, Arten von Apps und Add-ins vorgestellt, Werkzeuge, erste Schritte mit dem Portal, Office Add-ins, SharePoint Add-ins, Windows Apps und Office 365 vorgestellt, Store und Deployment. Weitere Informationen finden Sie auch unter aka.ms/theoliver/office365. Ich bedanke mich und auf Wiedersehen.